Ja, mein Vortrag wird vielleicht eher sogar ein Plädoyer sein. Ein Plädoyer sein, Dinge miteinander zu verknüpfen, Dinge, die eigentlich selbstverständlich zusammengehören und die wir, glaube ich, viel zu sehr getrennt haben in letzter Zeit. Für dieses Plädoyer hole ich mir zwei Männer ins Boot. Der eine ist eigentlich ein Mitbegründer der Wissenschaft hier im Westen generell. Nach Galilei, Aristoteles ist René Descartes sicher der Mann, der unsere Wissenschaft sehr, sehr stark geprägt hat. Er hat das kartesianische Weltbild geprägt, ein Weltbild, das besagt hat, wenn ich eine Taschenuhr verstehen möchte, dann zerlege ich sie ganz einfach. Ich zerlege sie, schaue mir die Zahnrädchen an und so weiter. Und das ist etwas, was die Wissenschaft sehr, sehr gut gemacht hat. Und ich finde, das ist auch ganz was Tolles. Wir haben uns sehr spezialisiert, gerade in der Medizin. Es gibt Fächer, es gibt Spezialisten auch innerhalb der Fächer, es gibt Spezialisten für einzelne Organe, Spezialisten für einzelne Prozesse. Aber Descartes hat auch gemeint, ist die Uhr dann zerlegt, müssen wir sie auch wieder zusammensetzen. Und das machen wir eigentlich doch wieder viel zu selten. Wir sollten nicht nur Aspekte sehen, Aspekte, die eine Sichtweise haben, sondern wir sollten und wir müssen uns wieder eine Übersicht schaffen. Der zweite Mann, den ich mir ins Boot hole, ist der heilige Paulus. Was zusammengehört wie die Glieder eines Körpers, das soll der Mensch nicht trennen. Also ich denke mir, mit einem Mann der Wissenschaft und einem Mann der Religion kann das gar nicht mehr schief gehen. Im Prinzip soll mein Vortrag jetzt gar keine Belehrung sein, in dem Sinn, ich möchte euch eigentlich nur erinnern, ich möchte euch wieder dort zurückholen, was eigentlich selbstverständlich ist, auf was wir uns immer schon, was wir schon immer gesehen haben, aber so wie die Gabe das eigentlich richtig gesagt hat, wir haben es auch übersehen. Also ich möchte in diesem Vortrag euch einfach klar machen, Organe schweben nicht im Körper. Ja, die sind verhaftet, im wahrsten Sinne des Wortes, verhaftet mit dem Bewegungsapparat. Und damit ein Organ gut funktioniert, braucht es auch Platz. Und dieser Platz, der wird bestimmt durch den Bewegungsapparat. Und auch umgekehrt, damit der Bewegungsapparat funktioniert, braucht er auch Platz, um sich zu bewegen. Auch der wird immer wieder eingeschränkt durch Organe. Also, sie brauchen Platz, sie brauchen Bewegung, beide Strukturen. Und dass eben diese Organe und der Bewegungsapparat verknüpft ist und verbunden ist, das sehen wir an neurologischen, faszialen oder bindegewebigen Verbindungen und auch an hämodynamischen Verbindungen, also Verbindungen über die Flüssigkeiten. Ich werde auch generell bei dem Vortrag gar nicht so viel das Wort Osteopathie verwenden, sondern das sind einfach Dinge, die, glaube ich, in jeden Bereich der Medizin dazugehören, die auch überall da hineingehören. Okay, also ich möchte jetzt ein bisschen genauer eingehen auf fasziale Bindungen, hämodynamische Verbindungen und neurologische Verbindungen. Fangen wir an mal mit den faszialen Verbindungen. Und im Prinzip gibt es da drei Gruppen, und ich habe es zumindest in drei Gruppen eingeteilt, wie Bewegungsapparat und Organe miteinander verbunden sind. Das ist über die Ligamente der Organe, über die Faszienhüllen und auch über die Mesentery. Die Bilder, die meisten Bilder, Entschuldigung, die wir hier sehen, stammen aus einem Sezierkurs, also wir an der Wiener Schule für Osteopathie halten noch immer wieder Sezierkurse und wir hatten das Glück auch immer wieder ganz frische Leichen zu sezieren und an denen sieht man wirklich ganz genau die Strukturen. Hier sehen wir eine Leber, ja, und der Rippenbogen wird hier angehoben. Ja, und wir sehen hier sehr schön dann das Ligamentum, also Coronarium, dann das Falciforme, das sich dann weiterführt im Ligamentum teres hepatis. So eine Leber, die hat schon einiges an Gewicht. Ja, wenn ich mir so Flaschen hernehme, dann sind es 1,5 Kilo bis 2 Kilo, die wir da herumschleppen. Und wenn wir uns so ein Diaphragma anschauen, so ein Diaphragma, das hat so 2 bis 5 Millimeter Dicke, das ist nicht sehr groß, aber dieses Diaphragma, das muss diese Leber auch bewegen können. Und damit das gut funktioniert, muss es auch eine gewisse Form der Biomechanik geben. Ja, unsere Organe liegen nicht nur einfach im Körper und liegen herum, sondern die werden bewegt und damit das in einer gesunden Art und Weise passiert, müssen sie gut austariert sein und gut austariert sind sie über diese Bänder. Es kann aber auch sein, dass hier eben Probleme auftauchen. Zum Beispiel sehen wir dieses Ligamentum teres hepatis. Ich zeige dir mal mit dem Finger, aber ich habe wieder einen Cursor. Also dieses Ligamentum teres hepatis, das geht dann noch weiter hin zum Nabel hinunter und geht dann noch weiter zur Blase über die Ligamentum umbilicale, medianum und laterale und mediale. Und wenn ich aus irgendeinem Prozess heraus mehr Zug habe in dieser Struktur, dann verändert das die komplette Biomechanik. Es verändert die Biomechanik der Organe, aber es verändert auch die Biomechanik des Bewegungsapparats. Ja, ganz ein simples Beispiel. Eine Patientin, die zu mir kam, die immer wieder Harnwegsinfekte hat, aber auch Nackenprobleme. In der Untersuchung war es sehr, sehr klar feststellbar, dass gerade diese Bänder, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, sehr viel Zug hatten. Ja, warum bekommt sie dann Nackenprobleme? Ganz einfach, wenn hier vermehrt Zug ist, dann verändert sich die Haltung des Körpers. Und der letzte Teil des Körpers, der das noch korrigieren kann, ist die Halswirbelsäule. Ja, also wenn ich hier unten einen Zug habe, dann muss ich hier korrigieren, damit die Augen wieder im horizontalen Bereich sind. Ja, deswegen Nackenschmerzen. Jetzt nur im Nacken zu arbeiten, wäre zu wenig. Ich muss mir eben auch diese Strukturen anschauen. Hier sehen wir ein weiteres Beispiel an einer Verbindung, an einem Ligament. Diese Struktur ist jetzt die Verbindung vom Colon Deszendens zum Rücken. Ja, also wir müssen immer wieder bewusst sein, hier sind Bänder vorhanden. Bänder, so wie man beim Vortrag schon gehört hat, die sehr lebendig sind. Ja, durch Entzündungen, durch Probleme auch in den Organen kann es zu Veränderungen kommen an diesen Strukturen. Und meistens sind es Veränderungen, die auch zu einer Restriktion führen. Gehen wir mal weiter hinunter. Wir sehen jetzt hier diese umbilikalen Bänder, die hin zur Blase führen. Und hier sehen wir zum Beispiel auch das Ligamentum sacrouterinum, das vom Uterus zum Kreuzbein geht. Ja. Und ich nehme an, viele von euch kennen Patientinnen, die eben bei der Menstruation über Schmerzen im Kreuzbein klagen. Ja, das hat sehr viel mit diesen Bandstrukturen zu tun. Und wenn die vermehrt unter Spannung sind, dann hat das eben eine Auswirkung auf die Biomechanik auch der Strukturen selber. Das sind diese Ligamenti, das ist wirklich ein gut abgestimmtes Konzert zueinander, das aus der Embryologie heraus entstanden ist. Ja, das ist nicht zufällig, wie diese Bänder die Organe am Bewegungsapparat festhaften, sondern es hat einen genauen Plan, steckt da dahinter. Ja, ausgehend, das ganze Bindegewebe wird aus einer Keimscheibe heraus, aus einem Mesoderm heraus gestaltet. Und im Laufe der Morphogenese in der Embryologie legen sich diese Bänder und diese bindegewebigen Strukturen im Körper sehr klar und strukturiert an. Und jede Störung dieser Struktur stört die Biomechanik der Organe und stört auch die Biomechanik des Bewegungsapparates. Das waren einmal die Ligamente, an denen die Organe festgehaftet sind. Wir haben auch die faszialen Hüllen. Hier sehen wir sehr schön ein Bild aus dem Thorax. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, die Lunge wurde entfernt und es ist ein Blick in den Thorax hinein, an die obere Thoraxapertur. Und hier sehen wir eben die Pleuroparietalis und darunter die Fascia endothoracica. Ja, also unser ganzer Körper ist nicht nur von Ligamente durchdrungen, sondern wir haben auch sehr viele Hüllen, die genauso gut abgestimmt sein müssen in der Spannungsstruktur, weil diese Hüllen sehr, sehr essentiell sind dafür, dass die Druckunterschiede im Körper gut funktionieren, zu denen kommen wir dann später auch. Ja, hier noch ein Peritoneum, die Bauchhülle und hier beim nächsten Bild die nächste Hülle durch den Oblik, wo es externes Abdomen ist und darüber noch die subkutane Faszie. Ja, also in mehreren Schichten arbeiten hier Hüllen über die Organe, Hüllen um die Muskulatur. Da gibt es auch andere Beispiele. Es gibt auch eine Hülle, die den ganzen Schlund hinunterzieht, Esophagus in den Magen. Und auch hier kann es durchaus durch Spannungsstrukturen, also denkt nur, wenn Sie Magenschmerzen habt, wenn wir einfach eine Schonhaltung eingehen, kommt es zu Verkürzungen in diesen Hüllen. Und das kann auch wieder Nackenprobleme, Schluckprobleme und so weiter, Reflux führen. Ja, hier haben wir ein schematisches Bild. von der Niere, die in ihren Fasziensack drinnen liegt. Und da sieht man sehr schön auch dann die Verbindung zur Bauchmuskulatur, zu den Faszien der Muskulatur und im Endeffekt zur Faszie thoracolumbalis. Ja, also hier kann man sich auch wieder sehr gut vorstellen, dass Probleme in der Niere, und jeder von euch weiß, dass die Niere ja ein Organ ist, das sehr mobil ist, und diese Mobilität kann doch dazu führen, dass sie an falscher Lage liegt, und nach so einem Bild kann man sich durchaus vorstellen, dass das eben auch zu Rückenschmerzen führen kann. Die nächste Verbindung der Organe zu dem Bewegungsapparat sind die Mesenteri, hier die Radix vom Dünndarm zum Beispiel, aber wir haben auch beim Sigmoid eine Radix. Und das ist eine Verbindung, die auch wieder natürlich wo anheften muss. Und die heftet eben auch wiederum an der Wirbelsäule. Zudem ist es hier ganz, ganz wichtig, dass die ganz komplette Versorgung zum Beispiel des Dünndarms passiert. Und wenn hier Spannungsmuster vorhanden sind, wenn hier vermehrte Spannung sind, vielleicht auch, weil es ein Problem an der LWS gibt, kann es durchaus zu einem Durchblutung oder also Durchblutungsproblem oder neurologischem Problem auch im Bereich des Dünndarms kommen. Es gibt auch noch, neben diesen natürlichen Ligamente und faszialen Verbindungen, gibt es natürlich auch gerade im Bauchraum, wo wir eben die meisten Organe finden, aber auch im Thoraxbereich, Narbenbildungen. Das hat durchaus einen Sinn, das hat dann durchaus einen Sinn, wenn wir mit Wollnashörnern konfrontiert sind. Es gab nämlich eine Zeit, wo wir keine Chirurgen hatten, und da war es sehr wichtig, wenn irgendein Loch eben durch ein Wollnashorn oder was immer auch ein Loch im Bauch entstanden ist, dass das möglichst schnell zugegangen ist. Deswegen produzieren wir ja, das sieht man hier ein bisschen also dargestellt mikroskopisch, deswegen produzieren wir eine seröse Flüssigkeit, die sehr, sehr stark mit Fibrin behaftet ist. Und dieses Fibrin verklebt natürlich diese Löcher gleich, Löcher, die nicht nur dramatisch, sondern auch durch Entzündung entstanden sind. Was eben sehr sinnvoll, ihr kennt sicher auch, dass das Omento Maior sich sehr schnell worauf kleben kann, das kann so richtig chemotaktisch dorthin spazieren. Und das verklebt sehr schnell. War früher sehr sinnvoll, heute führt es aber eben sehr häufig eben zu solchen Narbenbildungen, wie wir es hier sehen, oder hier eine Narbenbildung nach einer Pleuritis, also im Thoraxraum. Und ich denke mal, Sie können sich wiederum vorstellen, nachdem der Primarius Kainz ja auch gesagt hat, Leben ist Bewegung, also es geht wirklich darum, dass unser Körper, ja, nicht getrennt zwischen Organe und Bewegungsapparat, der muss sich bewegen können. Die freie Beweglichkeit ist ganz, ganz essentiell. Und das hindert natürlich die Bewegung einerseits des Thorax, aber auch genauso der Lunge. Und das hindert natürlich die Funktionalität. Ja, noch ein paar andere Bilder, die das sehr deutlich zeigen. Hier haben wir eine sehr typische Verklebung, die wir ganz, ganz oft finden. Ja, die Verwachsung im Bereich vom Cäcum nach einer Appendektomie. Und noch einmal, einfach das bildlich vorzustellen, jetzt muss ich ein bisschen wegtreten vom Mikroskop. Wenn ich hier einen Zug habe, wenn ich hier Narben habe, und Narben sind einfach, neigen zur Restriktion. Ja, wenn ich das ganz fest mache mit meinem Hemd, dann tue ich mir schon schwer, mich aufzurichten. Ich tue mir schon schwer, meinen Arm zu bewegen, meine Schulter zu bewegen. Ja, weil eben diese Faszienstrukturen nicht nur lokal irgendwo vorhanden sind, sondern wir finden sie eigentlich durchgehend. Ja, und eine Verfestigung in einem Bereich, ja, führt dazu, dass sich der gesamte Körper um diese eine Restriktion herum orientieren muss. Ja, und sich dann, wenn es nicht gut kompensieren kann, in irgendeinem anderen Bereich deutlich in einer Pathologie zeigen kann, in einer Beschwerde zeigen kann. Ja, noch ein paar Bilder. Da sehen wir jetzt ein Bild, wo jetzt nicht die Verknüpfung oder die Adhäsion zwischen Organ und Bewegungsapparat ist, aber natürlich finden wir das Gleiche auch hier zwischen Ligamentum Latum haben wir hier eben der Uterus, und da ist ein Teil von Sigmoid, und da ist eine Verklebung, ja, vielleicht durch eine Entzündung entstanden, vielleicht eine Operation, ich nehme an, weil es nicht so groß ist, eher eine Entzündung, aber man kann sich vorstellen, dass das einfach die Beweglichkeit hindert, und wer schon mal einen Bauch operiert hat, weiß, wie heftig sich der Darm bewegen kann, ja, und dass da das Sigmoid nicht ganz erfreut war und zu einer Störung führen kann, das muss uns einfach klar sein. Also hier jetzt nicht die Verbindung Bewegungsapparat-Organ, sondern zwischen zwei Organen, so wie wir es auch hier haben, zwischen Sigmoid und der Blase. Ja, auch eine Verklebung, eine Verwachsung, ein bisschen breiter jetzt, Man kann sich durchaus vorstellen, dass das für die Funktionalität der Blase ein Problem ist oder eben auch für Sigmoid. Okay, also das war mal die Verbindung über die Faszienstruktur zwischen Organe und Organen, aber auch dem Bewegungsapparat. Und ich wollte eben damit klar aufzeigen, dass es hier wirklich zu einer Störung der Biomechanik kommen kann. Aber es ist ja noch was anderes. Organe brauchen Platz, brauchen Bewegung, damit sie funktionieren. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist, aber wir bewegen ganz viel Flüssigkeit. Wir bestehen ja nicht nur mal aus 70% Wasser oder 60-70%, wir sind schon ein bisschen älter. Und wir haben nicht nur zu 95% Wassermoleküle in unserem Körper, sondern wir müssen diese Flüssigkeiten auch bewegen. Und es gibt in der Literatur ein bisschen unterschiedliche Zahlen, ist auch schwer zu messen, den Flüssigkeitsaustausch, den die Frau Dr. Gimborn ja beschrieben hat, zwischen Gefäße und Zellen, ja, das ist ein ständiges Hin und Her. Ein Hin und Her, das ca. 300.000 Liter bewegt. Ja, und diese 300.000 Liter, die brauchen einen Motor. Flüssigkeit bewegt sich nicht einfach von links nach rechts, sondern das braucht einen Motor. Und dieser Motor, das ist der Bewegungsapparat. Ja, damit Flüssigkeiten sich bewegen, das macht natürlich auch das Herz. Ja, und ein Beispiel, die Leber hat in einer Diastole vom Herzen hat circa um einen Liter mehr Flüssigkeit in sich als bei der Systole. Ja. Also die Zellen gehen richtig auf in der Leber, bei einer Diastole, also beim Sog. Und dieser Sog, diese Flüssigkeitsbewegung, die brauchen wir im kompletten Körper. Und der wichtigste Motor ist der Bewegungsapparat beziehungsweise das Diaphragma. Durch den negativthorakalen Druck werden die Flüssigkeiten aus dem unteren Bereich zum Herz, zum Gehirn hinaufgebracht. Ja, und das Diaphragma, weiß nicht, wo es zuhört, ein Bewegungsapparat oder Organe, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr verhaftet mit dem Bewegungsapparat. Und damit dieser thorakale Unterdruck funktioniert, ja, da brauche ich einen Bewegungsapparat, der funktioniert, ich brauche eine Haltung, die funktioniert, ich brauche eine Beweglichkeit der BWS und vor allem der Rippenköpfchen. Ja, und da kann es durchaus zu einer Störung in dem Bereich kommen. Was wir hier auch sehen, also erstens mal hier ein Diaphragma, eine junge Katze, glaube ich. Was auch faszinierend ist, wir finden zum Beispiel auch im Diaphragma, um nur die Rolle der Flüssigkeiten auch zu zeigen, auch so Lakunen, so richtige Löcher, die dann weitergehen in Lymphgefäße. Ja, also es wird ständig Flüssigkeit auch über ins Diaphragma hineingesogen und weiter transportiert. Oder denkt auch im Ductus thoracicus, wie viel Flüssigkeit da auch weiter transportiert werden muss. Das ist für die Organe sehr, sehr wichtig und die brauchen diese Bewegung, damit es funktioniert. Vielleicht denken Sie an den paralytischen Ilius bei Patienten und Patienten, die zu lange im Bett liegen. Aber genauso wichtig ist es wiederum, und ich will ja die Wechselwirkung zwischen Organe und Bewegungsapparat zeigen, genauso wichtig ist es auch für die Wirbelsäule, dass Flüssigkeiten sich bewegen, eben durch den Motor des Bewegungsapparats auch und den negativen thorakalen Druck. Wir finden im Bereich der Wirbelsäule, im Wirbelkanal, ganz viele venöse Abflüsse. Und kommt es hier zum Bandscheibenvorfall, dann geben wir sehr, sehr häufig gleich Antiphlogistika, sehr sinnvoll, weil wir etwas machen wollen, wir werden die Entzündung reduzieren. Ja, wir wissen, wir können jetzt die Struktur des Bandscheibenvorfalls nicht reduzieren mit einem Voltaren, aber ich kann es durchaus reduzieren. Was ich reduzieren kann, ist eben die Stauung der Flüssigkeit. Ja, und das, was man chemisch auch macht, ja, das kann man auch physisch machen, physikalisch machen. Ja, ich kann versuchen, über dieses Abflusssystem, über das Azygos-System, ja, das man hier so ein bisschen in der Tiefe sieht, ja, hier links und rechts, über das Abflusssystem des Azygos, wenn ich das mit beeinflusse, dann kann ich den Abfluss viel besser trainieren und die Beschwerden deutlich minimieren. Ja. Und jetzt wieder, wo ist das eingebettet, dieses Azygos-System? Natürlich wieder in Fasziensystemen. Ja. In Fasziensystemen, die eben weniger Bewegung haben können oder mehr. Ja. Und da gibt es eben auch Techniken, auch sehr tief im Bauchraum an der Wirbelsäule von vorne, sofern es die Anatomie des Patienten noch zulässt, wo man dann diese Systeme, diese Festigkeiten reduzieren kann und wirklich deutliche Linderungen auch herbeiführen kann. Okay, das war die Verbindung über Flüssigkeiten zwischen Organen und Bewegungsapparat, aber es gibt klarerweise auch neurologische Verbindungen. Ja, auch auf die dürfen wir nicht vergessen. Ja, ihr kennt alle Sympathikus-Parasympathikus-Systeme. Und beim Sympathikus sind ja die Segmente oder sind gewisse Organe auch bestimmten Segmenten zugeordnet. Und es finden sich einfach viszerosomatische Reflexe, also das ist jetzt überhaupt nichts Neues, dass man einfach weiß, dass eine Blockade im Bereich der BWS, dass zum Beispiel im Segment D3, D4 vorhanden ist, durchaus eine Einwirkung oder einen Einfluss auf das vegetative Nervensystem hat, das wiederum, wenn es um dieses Segment geht, das Herz oder Lunge beeinflusst. Ja? Und auch vice versa, auch umgekehrt. Ja? Auch das weiß man, dass es auch somatovisceral, also viszerosomatische Reflexe gibt, dass durchaus auch eine Störung im Bereich des Organes an der Wirbelsäule eine Auswirkung haben kann. Ja? Das Gleiche gilt, wie gesagt, für den Sympathikus, aber auch für den Parasympathikus. Ja? Ich weiß nicht, wer ein bisschen manuell arbeitet, aber es ist nicht umsonst, dass wenn man bei einem Patienten im Bereich von C0, C1, also im Hinterkopf, eine Entlastung macht, ein bisschen einen Zug macht im Liegen, was passiert dann oft? Es gurgelt im Bauch. Ja? Weil einfach der Nervus vagus, aus dem Foramen jugulare kommen, sehr nah in dem Bereich entspannt wird und dadurch wahrscheinlich besser arbeiten kann. Es ist allerdings nicht der Nerv, den ich hier entspanne, sondern was umgibt diesen Nerv wiederum, sind wieder Faszien. Ja, an dem können wir arbeiten. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir wissen, Faszien sind veränderbar, Bindegewebe ist veränderbar. Ja, hier einfach ein Bild, wo man das sehr schön sieht, wie dieses ganze vegetative Nervensystem wie ein Netz die Wirbelsäule und die Organe miteinander verbindet. Ihr seht auch hier sehr viele Plexi, ja, da kommt es zu Verschaltungen in dem Bereich. Auch das liegt wiederum im Bindegewebe drinnen. Also ich weiß nicht, wer öfters noch seziert für euch. Also wenn man da in diese Tiefe hineingeht, das ist richtig eingebacken im Bindegewebe. Und ja, da können wir auch dran arbeiten. Oder ein anderes Beispiel, das auch viele von der Praxis vielleicht kennen, vor allem die auf einer Chirurgie arbeiten. Ja, Patienten nach einer Laparoskopie im abdominalen Bereich, worüber klagen die sehr häufig? Ganz häufig klagen die am gleichen oder am nächsten Tag über Schulterschmerzen. Ja, Laparoskopie heißt, wir pumpen ein bisschen den Bauch auf mit Gasen und das wirkt natürlich auf die Viszeraafferenzen, über Afferenzen, die dann über das Zwerchfell oder auch Leberkapsel, über den Phrenikus dann hinaufwandern, so Richtung C3, C4. Und nachdem C3, C4 auch, also das Segment auch die Schulter versorgt, denkt sich das Hirn, okay, da kommt was von da unten, ja, das wird doch wohl nicht die Leber sein oder der Bauch, das kenne ich ja so nicht, das wird sicher die Schulter sein. Ja, und dann haben wir eben diese Schmerzen in der Schulter und diese Übertragungsschmerzen, die kennen wir auch immer wieder sehr viel. Und wie gesagt, durch diese Faszienbehandlung, ob das jetzt eine osteopathische oder andere Behandlung ist, haben wir die Fähigkeit, das wirklich hineinzunehmen. Also das Ganze, wie gesagt, soll ein Plädoyer sein, Sie ein bisschen aufmerksam zu machen, dass es eine Verbindung gibt. Oder besser gesagt, nicht nur eine Verbindung, sondern ganz viele Verbindungen. Und es soll auch ein bisschen ein Plädoyer sein, dass wir, wenn wir uns den Bewegungsapparat anschauen, nicht nur mechanisch, physikalisch denken sollen, sondern auch ein bisschen chemisch. Ja, uns muss einfach bewusst sein, dass die Organe den Bewegungsapparat beeinflussen, nicht nur über die Strukturen, die wir jetzt oder über das, was ich jetzt gesprochen habe, sondern genauso auch über den Stoffwechsel. Ja, denken Sie nur dran an den Dipyridin, der signifikant häufiger ist bei Diabetes oder Alkoholabusus oder Dendrovaginitis, Epikondylitis, Achillotynin, die sehr, sehr häufig mit Stoffwechsel verbunden sind, mit Leberproblemen verbunden sind. Ja, also das dürfen wir einfach nicht vergessen, auch das beeinflusst, also die Organe beeinflussen auch über diesen Weg dann den Bewegungsapparat. Und umgekehrt, ja, wir verwenden bei Organen immer sehr viel Chemie, Medikamente, aber wir dürfen nicht vergessen, hier geht es auch um Physik. Ja. Organe brauchen Raum, Organe brauchen Möglichkeit zum Bewegen und dieser Raum, diese Beweglichkeit wird eingeschränkt oft durch den Bewegungsapparat, ja. Durch die thorakale Faszienspannung, durch die abdominale Spannung, allein durch die Haltung, ja, wie viel Lordose Sie haben, wie viel Kyphose Sie haben, hat einen Einfluss auf die Organe. Oder Sie kennen sicher das Beispiel einer extremen Skoliose, wo man es definitiv weiß, dass natürlich die Organe da gar nicht mehr ausreichend funktionieren. Ja. Diese Mangel an Raum, dieser Mangel an Beweglichkeit führt eben zur Stagnation von Flüssigkeit, ja, dürfen auch nicht in die neurologische Verknüpfung denken, vergessen, und das führt dann schlussendlich eben zu einer Störung auch der Organe durch den Bewegungsapparat. Okay, was ist jetzt die Konklusio auch noch von diesem Plädoyer? Naja, es ist was machbar. Wir können nicht nur diese Verbindung zwischen Organen und Bewegungsapparat einfach sehen und akzeptieren, sondern wir können auch damit arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, eben an diesen faszialen, an diesen bindegewebigen Verbindungen zu arbeiten. Das ist zugänglich. Ja? Wir können in den Bauch hineinarbeiten, vorsichtig, mit Bedacht, mit Rücksicht auf Kontraindikationen, Medikamenten und Operationen und so weiter. Aber wir können an diesen Bändern arbeiten, wir können an diesen Strukturen arbeiten. Wir können aber auch den Raum erweitern, man kann durchaus ganz banal eine Rippenblockade lösen, und wir haben dann eben die Möglichkeit, Organe zu befreien. Und es gibt auch eine ganz gute Studie, die an Ratten durchgeführt worden ist, wo man, gemein wie wir sind, haben wir den Ratten eine Verletzung im Bauchraum zugeführt, also nicht wir, sondern Bow und Chappell. Und dann gab es drei Gruppen. Eine Gruppe wurde dann gar nicht behandelt, eine andere Gruppe wurde sofort einen Tag nach der Operation behandelt und die andere 7 Tage nachher. Und das Ziel war, die zugefügten Läsionen, wie wir es hier sehen, diese Verklebungen zu lösen. Und in diesen zwei Gruppen, wo behandelt worden ist, kam es auch dazu, also die Ratten wurden dann noch einmal gemeinerweise umgebracht. Und dann hat man das eben angeschaut, wie es jetzt ausschaut, und das ist ein typisches Bild, wo es wirklich zu einer Lösung dieser Läsion gekommen ist. Ja? Wenn Sie das wiederholen wollen, Sie müssen Ratten in ein Handtuch einpacken, sonst beißen die. Ja, also das war mein Plädoyer, und jetzt habe ich noch wirklich einen Wunsch an Sie. Ich habe den Wunsch an Sie, dass Sie wieder dort zurückkehren, wo Sie waren. Werden Sie ein bisschen naiv wie ein Kind und sehen Sie Dinge, die wirklich sichtbar sind und nicht nur vorgekaut worden sind. Und ich möchte zum Abschluss noch eine kleine Geschichte von Mullah Nasruddin erzählen. Ich weiß nicht, ob Sie den Mullah kennen. Das ist im Prinzip im arabischen Raum so eine ähnliche Figur wie der Dil Eulenspiegel bei uns. Und der Mullah Nasruddin hat vor seinem Haus, es war so gegen, ja, vor seinem Haus hat er herumgesucht und gesucht und gesucht, und seine Nachbarn sind gekommen und gesagt: Hey Mullah, was suchst denn? Was schaust denn da so? Sagt der Mullah: Ich habe meinen Schlüssel verloren, ich kann den jetzt nicht finden. Na gut, die ganze Nachbarschaft, er war sehr beliebt, sucht herum da draußen vor der Tür, vor dem Haus, und er sagt: Na geh Mullah, kannst dich nicht erinnern, wo hast du denn zuletzt gesehen? Und der sagt, also wo warst du denn zuletzt gehabt? Sagt der Nasruddin: Ja, ich bin mir sicher, ich habe drinnen im Haus ihn irgendwo liegen gelassen. Und sagt der andere Nachbar: Na, sei mir nicht böse, warum suchen wir dann da draußen? Sagt der Mullah drauf: Na, draußen ist Licht, drin sehen wir ja nichts. Und das, meine Damen und Herren, würde ich Sie bitten, schauen Sie nicht nur dorthin, wo die Spots sind, sondern schauen Sie auch ein bisschen dorthin, wo Sie es noch nicht gewohnt sind. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus